ARD Sounds.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu explodierenden Tieren.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich darf unsere heutigen Gäste vorstellen, Nina Tschuba und Momme Hitzemann.
Ja, wir sind Nina Tschuba
und Momme Hitzemann und wir schließen heute unsere Tabs zu lustigen Tierorakeln.
Herzlich willkommen hier auf ARD Sounds, der Wohlfühlinsel des Internets. Wir haben heute wieder eine gute Stunde Urlaub für eure Ohren, denn ja, auch in dieser Woche werden Caro Worps und ich, Miguel Robitzky, hier unsere Tabs aussortieren. Und ihr wisst ja, das Internet ist groß und weit, und zwar so groß und weit, dass wir dafür manchmal Unterstützung brauchen. Und heute ist es wieder soweit. Wir haben hier zwei Stargäste zugeschaltet, live aus Berlin. Sie ist der Shootingstar der deutschen Music Industry und er ist ihr Podcast-Partner und Teil der Band, ihr Drummer und Produzent und alles Mögliche. Und wir haben hier beide heute zu Gast. Gemeinsam haben sie gerade einen neuen Podcast an den Start gebracht. Der heißt Die Leute lieben das und wir lieben das natürlich auch. Herzlich willkommen, Nina Tschuba und Momme Hitzemann.
Wow.
Dankeschön.
Vielen, vielen Dank. Das war ja eine ganz magische Einleitung.
Ja, wunderbar. Vielen
Oder
Dank.
Oder magical.
Gänsehaut im ganzen Körper. Herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr da seid, dass das geklappt hat.
Ja, wir freuen uns auch. Wir sind so gespannt.
Ihr seid uns zugeschaltet aus Berlin. Wie ist die Stimmung da? Was ist der Vibe, bei dem wir euch gerade erwischen?
Was ist der neue Trend, der hier in Köln in 4 Jahren ankommt?
Ich bin nicht hergerollert.
Ja, ich bin ja hergerollert.
Genau, ich würde sagen, bei uns ist gerade generell der Trend Rollern. Also
Leimroller.
Bisschen Leimroller fahren, bisschen E-Scooter fahren durch die Stadt.
Jetzt, wo das Wetter wieder hergibt. So.
Ich fange damit an, jetzt habe ich auch schon in unserer letzten Folge erzählt, dass ich angefangen habe, laut zu singen auf dem E-Roller, weil ich über den Cringe Mountain raus möchte. Das ist gerade bei mir Trend. Also einfach eine freie Frau zu sein, ist bei mir gerade ein großer Trend. Vielleicht kommt der bei euch in Köln auch bald an.
Also der Cringe Mountain, den zu besteigen, da bist du hier auf jeden Fall bei Too Many Tabs genau
richtig. E-Roller habe ich hier noch nie gesehen in Köln. Bin ich
Gibt's
mal gespannt,
noch gar nicht.
Nee, wann die ankommen. Nee, aber ich singe auf dem Fahrrad auch laut und freue mich über jede so Bahnunterführung, wo man dann so ein geiles Echo...
Natürlichen Halt.
Ja, genau. Zauberhaft. Ja.
Nina, dich haben wir natürlich alle spätestens seit deinem Major-Hit Wildberry Lillet 2022 ins Herz geschlossen. Und seitdem hast du eine Skyrocket-Karriere hingelegt. Momme hat dich auch die ganze Zeit da begleitet. Jetzt würde mich mal interessieren, was ist eure Journey? Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Wie ist es jetzt zu diesem Podcast gekommen?
Es begann alles 2014, würde ich sagen, ungefähr. Mhm. Und wir haben uns kennengelernt bei unserer ersten Bandprobe, weil wir hatten eine Band zusammen, die sich über unsere Wedeler Musikschule ergeben hat. Wir kommen aus Wedel bei Hamburg. Wir haben uns kurz gehasst und dann wurde alles besser. Und jetzt sind wir seitdem eigentlich...
Ihr habt euch gehasst?
Kurz, zwei
kurz
Wochen.
Mochte
mein
man
Gott.
Sich nicht.
Ja, man beschnuppert sich und hasst sich.
Wir waren ja auch in der Pubertät, das darf man ja nicht vergessen. Und ich fand Momme arrogant und Momme fand mich arrogant.
Aber eigentlich sind wir beide am Chillen.
Wir sind am Chillen gewesen und ab da waren wir unzertrennlich. Also wir, seit 12 Jahren sind wir Best Friends. Seit dem Podcast irgendwie gefühlt noch mehr. Und das ist ganz doll schön, dass wir zusammen auch arbeiten können. Momme hat von Anfang an bei mir, als ich irgendwann angefangen habe, auch professioneller Musik zu machen außerhalb von der Band, angefangen Schlagzeug zu spielen und mich zu begleiten. Und jetzt fahren wir seit mehreren Jahren zusammen auf Tour. Momme ist mittlerweile in Berlin.
Wenn wir jetzt hier gleich rausgehen, werden wir zu Nina fahren, in die Zentrale, wie wir es nennen, und werden wahrscheinlich Sing meinen Song gucken.
Ja.
So wie wir es oft machen, weil es ist unser aktuelles Hobby. Sing mein Song. ESC war auch ein großes Event bei uns. Wir sind gerade so ein bisschen...
Wir lieben Musik-Events uns angucken. Daher
ist nicht bei Sing mein Song gerade der Graf von Unheilig?
Der hat auch geweint.
Ja, du rennst offene Türen.
Das habe ich auch
Ja, da
gesehen.
Kommen wir später ja auch noch drauf zurück.
Oh, okay.
Das ist auch Teil unseres Too Many Tabs.
Mich würde interessieren, mit welchem anderen Artist, Nina, würdest du denn gerne mal bei Sing mein Song einen Song tauschen? Das ist der Graf.
Das ist schon der Graf, oder?
Ja, also das wäre natürlich
Wildberry
schon... Ja, mit dem Graf wäre schon lustig. Sage ich ehrlich, wäre schon funny.
Auf jeden
Würde ich schon gerne machen.
Wir lieben den Grafen.
Ja, wir
haben unheimlich schon mal eine ganze Folge gewidmet. Also ihr rennt bei uns auch offene Türen ein da mit dem Thema.
Herrlich, ja, wir widmen fast jede Podcast-Folge von uns unheimlich und den Grafen. Es ist wirklich schlimm, wir sind zu tief drin.
Habt ihr gesehen, wie er von der Bühne gefallen ist auch?
Natürlich, wir haben alles gesehen.
Aber da ist ja sein Zahn verloren gegangen, verschütt gegangen. Und wir haben aber die Connection versucht herzustellen, weil wir Leute kennen, die diesen Zahn gefunden haben im Haus Auensee in Leipzig.
Nein.
Und lieber Graf, wenn du jetzt schon unseren Podcast nicht hörst, vielleicht hörst du ja too many tabs. Bruder, wir haben deinen Zahn, so hol den mal ab.
Das ist ja der Hammer.
Vermisst du ihn denn gar nicht?
Er hat den Zahn nicht an sich genommen. Ich habe auch ein Foto gesehen, wo jemand den so hochhält.
Also ja. Wir haben ihn nicht bei uns, aber wir wissen, wo er liegt. Wir kommen an den Zahn ran.
Wir könnten den Zahn wieder besorgen, mäßig. Aber ich glaube, er hat mittlerweile einfach einen neuen.
Ich glaube auch, vielleicht einen goldenen. Ja.
Aber ich glaube, der Graf ist auch so jemand, dem wachsen Zähne nach.
Ja,
wisst
der
ihr?
Ist so, ja. So ein Revolvergebiss.
Ja, ja, ja. Ja, der Graf von Unheilig ist ja eh magical.
Zähne und
ja.
Gefühle.
Wenn er jetzt ein Echsenmensch wäre, ich würde mich nicht wundern. Ich wäre so, alright.
Aber er wäre ein Lieber.
Er wäre liebe Echse. Ja. Wer sagt noch, dass Echsenmenschen blöd sind?
Ja, ja, genau.
Hat ja nur irgendwie irgendeine Gruppe mal entschieden. Vielleicht sind die auch derbe cool.
Ja, voll cool. Ja,
die machen Gothic-Musik, ja. Echsenmenschen, das wissen wir jetzt.
Rock. Wo ihr gerade das Thema Tour angesprochen habt. Wir waren jetzt ja auch schon in unserem Podcast. Also wir sind ja keine Music Artists mit Band in erster Linie.
Aber wir haben trotzdem einen Hit gehabt, Caro. Trotzdem, unterschlag das mal
wir
nicht.
Wir hatten einen Hit, ja.
Shadow of the Sea hieß der.
Shadow of the Sea?
Ja.
Hör mal auf.
Hast du nicht mitbekommen, Nina Chuba?
Nee.
Aha, da oben im Elfenbeinturm.
Okay.
Du hast dich voll verändert, alle sagen das.
Ja, wirklich.
Das ist ganz schön arrogant.
Ja, ja, sorry, Leute.
Ja, ja, aber Shadow of the Sea heißt unser größter Hit. Und wir waren zweimal schon auf Podcast-Tour und deswegen, seitdem sind wir obsessed so ein bisschen mit Tourgewohnheiten und mit Tour-Ridern von anderen Podcasts oder Bands. Deswegen würde uns interessieren, habt ihr irgendwelche Eigenheiten, irgendwelche speziellen Sachen, die auf Tour immer sein müssen? Irgendwelche besonderen Vorkommnisse?
Also komischerweise liegt bei uns im Bandraum immer im Kühlschrank eine Packung Backpulver und keiner weiß, warum.
Nee, Vanillezucker.
Vanillezucker. Und das ist bei jeder Show und wir wissen bis heute nicht, warum.
Es ist uns ein Mysterium. Wir wissen nicht, wer das auf dem Rider geschrieben hat und wann das passiert ist, aber es liegt wirklich überall. Also das wird wirklich immer erfüllt. Ansonsten haben wir keine großen Ansprüche. Ich persönlich habe gern frisches Obst da. Gerne auch in Bio-Qualität. Oder wir haben Wasser oder so halt auf dem Rider. Ich habe jetzt auch nicht viel Alkohol, weil ich trinke keinen Alkohol.
Ich auch nicht. Ich habe auch keinen super, Alkohol auf dem Rider. Seid ihr euch sicher, dass es Backpulver ist eigentlich? Oder ist das...
Wir sagen nein.
Nein,
die Pfefferkörner-Variante von anderen
Substanzen.
Es ist
vielleicht die Pfefferkörner-Variante. Nee, aber ich zum Beispiel habe auf dem Rider stehen, wenn ich jetzt nicht Band habe, sondern irgendwelche Shootings oder so, da steht auf meinem Rider keine Bowls und keine Raps. Die sind verboten, Die gehören verboten. Das möchte ich
over,
einfach nicht.
Weil over in Berlin?
Ich hasse
Bowls.
Bowls
ja, aber Raps, ich bin
Raps
ja eh,
sind
ich habe noch schon mal drüber geredet. Essen, was man in die Hand nehmen kann und aus der Hand isst, es ist besser.
Ich hasse Raps. Ein Rap ist für mich das gleiche wie ein Bowl, bloß in Weizentortilla gesteckt.
Der ist ja auch so.
Ja, und schmeckt mir scheiße.
Bin auch kein Rap-Fan.
Ich höre gerne Rap.
Ich höre auch gerne Rap.
Thema Vanillezucker habe ich tatsächlich auch überall in meiner Wohnung.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Aus Geruchsgründen. Also ich mache so eine offene, ich mache eine offene Packung Vanillezucker in meinen Schrank. Und wisst ihr, wo ich das auch einmache? In meinen Staubsaugerbeutel.
Was?
Wenn ich den Staubsauger anmache, riecht die ganze Wohnung nach Vanille.
Das ist ja so ein guter Tipp. Mhm. Weil ich finde, wenn man den Staubsauger anmacht, riecht alles immer nach Staubsauger. Und ich hasse Staubsaugergeruch.
Aber dann kann es ja gut sein, dass vielleicht der Vanillezucker einfach nicht immer auf dem Rider steht. Sondern dass die einfach aus Geruchsgründen...
Wenn ihr kommt, stellen die
ja
an.
Die Stinkenden.
Das ist ja doch eine stinkende Band dann am Ende des Tages. Ne?
Ich habe ja gerade schon Stichwort Pfefferkörner gesagt. Hm. Das habe ich natürlich, weil wir alle wissen, dass Nina da ja angefangen hat als Schauspielerin, als Kind und jetzt so ein Homecoming-Moment hat, weil du das neue Intro gesungen hast. Da wollte ich wissen, wie das für dich war.
Ja, das war super. Es hat mir gut gefallen. Früher, als ich noch als kleinste von den Pfefferkörnern in der Detektivgruppe war, habe ich mir immer vorgestellt, wie ich irgendwann den Song einsinge oder halt so, dass ich diesen Song vielleicht auch einsinge, wenn ich Teil von der Gruppe bin. Aber es wurde dann das alte Intro genommen und deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass ich das jetzt quasi neu machen durfte und auch so ein bisschen meinen Taste damit reinbringen konnte. Ich habe so versucht, so ein bisschen von dem Alten zu erhalten und auch ein bisschen Neues reinzubringen und ich mag es irgendwie ganz gern. Das Einzige, was mich nervt, ich war extrem krank, als ich das Intro aufgenommen habe und meine Stimme hört sich da so ein bisschen an wie die von Jan Delay, weil meine Nase die ganze Zeit zu war.
Ach, das merkst nur du selber. Das habe ich nicht wahrgenommen. Ich liebe den Song total. Ich habe es als Kind natürlich auch geguckt und finde das Intro einen totalen Banger. Mit dem Räuber und Gangster.
Ja, jeder kennt das irgendwie auch, ne?
Voll. Ja. Mama, hast du es auch geguckt früher?
Nee, leider gar nicht. Ich durfte auch gar nicht so viel Fernsehen irgendwie.
Was hast du denn geguckt stattdessen oder gar nichts?
Vicky und die starken Männer war so mein
auch
Grind.
Gut.
War krass. Ja, es war es eigentlich.
Was? Ich habe
wirklich
alles
nur
geguckt.
Vicky und
ich durfte nicht so viel. Ich durfte, wenn ich krank war, SpongeBob. Aber ich war selten krank, deswegen auch selten SpongeBob.
Boah, ich habe nur Fernsehen geguckt.
Ich durfte halt nicht.
Ich glaube, ich meine ganze Kindheit über Fernsehen geguckt.
Ich habe dann angefangen, als ich so 14, 15 war und meine Mutter zur Arbeit gefahren ist und mein Vater auch bei der Arbeit war, habe ich angefangen so vormittags, also in den Ferien natürlich, vormittags so diese RTL-Serien zu gucken.
Geil.
Bitte hilf mir und so, wie die heißen.
Dann habe ich immer so geguckt,
bitte helfen Sie mir. Aber irgendwann ist es aufgeflogen, weil ich halt den Fernseher immer spät ausgemacht habe. Immer wenn das Auto gekommen ist, habe ich ausgemacht. Mm. Und dann hat meine Mutter aber gefühlt, der war noch warm. Und dann war ich halt gefickt.
Ja.
Und dann war es auch passé.
Nina, warst du eigentlich als Jüngste bei den Pfefferkörnern, warst du die direkte Nachfolgerin von Vivi mit dem Mal auf der Stirn? Mm. Oder gab es noch eine Generation dazwischen?
Es gab noch eine Generation dazwischen. Die wird oft vergessen. aber es gab noch eine dazwischen.
Gibt es so eine Art goldene Generation?
Ja, natürlich. Vivi, Fiete und so war
genau.
Die krassesten.
Fiete und Natascha.
Die haben ja dann auch mal so Küssen gemacht. Das hat mich total beschäftigt. Also das erste Mal so, ach so, man kann auch als Kind dann irgendwie Küssen machen.
Da hat Natascha sich vorher Unterwäsche gekauft im Dessous.
Das fand ich auch zu
krass. Das fand ich total krass.
Sind die nicht alle 8 oder so?
Ja, musste in der Serie so auch mal jemanden küssen. Und da habe ich meiner Make-up-Artistin, weil mir so peinlich war, weil ich war noch so peinlich berührt davon, dass ich einen Jungen küssen musste, habe ich gesagt, ob sie mir so ein feuchtes Tuch danach geben kann, dass ich mir die Bakterien abwischen kann.
Ein Jungenküssen.
Ja.
Und dann gab es auch eine Generation, da hat auch Bruno Alexander mitgespielt, den man heute aus den Discountern kennt. Also Pfefferkörner ist sowas wie der deutsche Disney Club, also ein Ort, wo die Stars gemacht werden.
Ja, ein paar Leute sind ja da wirklich so, also auch aus meiner Riege, also Moritz, mit dem ich zusammen gedreht habe, der ist immer noch Schauspieler und genau, Bruno Alexander auch, den kenne ich auch über Ecken und so. Das ist irgendwie cool zu sehen, wie sich alle so ein bisschen entwickelt haben.
Und jetzt wollen wir natürlich auch wissen, wo ihr im Internet so unterwegs seid, was ihr so chronically online-mäßig entdeckt. Wollen wir mal in eure Tabs gehen? Habt ihr da Lust drauf? Dann springen wir mal rein. Wir fassen uns alle an den Händen
ja.
Und hopps! Hui.
Ja, wir möchten euch hier heute ein bisschen über unseren Lore, die wir jetzt auch schon in den letzten Wochen so ein bisschen bei uns im Podcast behandelt haben, reinzuholen, einfach mal zu umarmen. Es geht um lustige Tierorakel.
Explizit erstmal jetzt um Luna. Kennt ihr Luna? Das
Dackelorakel?
Ja, das Dackelorakel.
Ja, da setzen wir jetzt mal an, weil da waren wir jetzt tief drin. Mhm. Ich habe die das erste Mal, glaube ich, entdeckt vor so 3 Wochen, 4 Wochen und war sofort hooked. Erstmal, weil es ein Hund ist und dann ist er noch so ein Orakel und mit einer lustigen Besitzerin.
Also es ist ein TikTok-Account. Eigentlich wird nur Luna gezeigt, der Hund. Die Besitzerin behauptet, dass Luna...
Luna ist eine Überlebende von der Titanic.
Genau.
Angeblich der dritten Klasse.
Dritte Klasse, genau. Du bist ja auch schon ziemlich tief drin.
Ja, ja, klar, ich habe das auch gesehen.
Ja, okay, geil. Ja,
die drückt immer auf so Buttons, ne?
Ja, genau. Wir haben die auch hier, guck mal.
Ja, ja.
Ja, das ist Hammer.
Nein. Nein.
Seit neuestem gibt es auch
100
Pro. 100 Pro, genau.
Ja, genau, 100 Pro.
Das ist ein Geheimnis.
Das ist ein Geheimnis.
Also da könnt ihr auch gerne mit antworten, wenn wir euch jetzt freche Fragen stellen.
Das hatten wir vor.
Ja.
Also genau, also es gibt dieses Dackel-Orakel und eine Besitzerin, die behauptet, dieser Hund sei, also die Seele des Hundes sei mal auf der Titanic gewesen.
Und Luna scheint irgendwelche Fähigkeiten zu haben, die noch nicht erforscht sind, weil... Also, ich glaube, wir müssen nicht um den heißen Brei herumreden.
Ja.
Die Frau hat wahrscheinlich ein paar Leckerlis in der Hand und hält immer auf diesen Knopf rauf und sagt, drück mal hier, Luna drückt, den kann sie fressen, alle sind glücklich.
Ja. Aber das ist
es
so
ist schon
wahrscheinlich.
Als Witz gemeint. Das ist schon als Gag gemeint.
Es ist schon geckig.
Ich weiß es nicht.
Es ist schon ein großes Hobby von der Dame und auch von der Luna. Und deswegen haben wir letztes Mal unsere Community beauftragt, das Dackel-Orakel zu fragen für uns. Mm. Weil wir in der letzten Folge besprochen haben, weil wir so großer Fan von Unheilig und dem Grafen sind, haben wir uns die Frage gestellt, werden wir nächstes Jahr auf dem Konzert vom Grafen am 7.1. in Berlin, da werden wir sein, da werden wir hingehen, da sind wir präsent.
Und
werden
den Zahn
wir ihm,
zurückgeben.
Nee, werden wir ihm da die
Hand
schütteln dürfen.
Und was hat Luna gesagt?
Nein.
Nein.
Sie hat leider Nein gesagt.
Blöde Mistvieh.
Und es war natürlich sehr traurig. Aber danach wurde das Dackel-Orakel auch nochmal gefragt, ob ich irgendwas...
Was war ob sich Nina Tschuber in Nina Dackel umbenennen sollte. Da war die Antwort dann...
Ja.
Und deswegen checken wir gerade alle rechtlichen Schritte, was möglich
ist. Ja.
Wir setzen jeden Hebel in Bewegung.
Durch dieses Dackel-Orakel sind wir dann auf die Idee gekommen, einfach mal darüber zu sprechen... Generell das Thema Tierorakel.
Da rennt ihr bei uns auch offene Türen ein. Da gibt es ja mehrere Bekannte und ein so ein Major-Promi-Tierorakel, das ist Krake Paul.
Krake Paul.
Es ist die Krake Paul, ja genau.
Krake Paul zuerst aufgetaucht 2008 zur Fußball-EM.
Krake Paul.
Der Herrin.
Gen Z, Bro,
ja.
Einfach. Aber er ist mittlerweile Crash-Out gegangen.
Er ist dood. Er ist mausedood.
Das war die WM in Südafrika 2010, glaube ich. Ne?
Genau, 2008 hat das erste Mal orakelt.
Mhm.
Und 2010 war sein großer Durchbruch dann bei der WM in Südafrika. Ja, er hat gelebt bis zu seinem Tod in SeaWorld in
Oberhausen. Da, also wenn
das
man
ja
schon
so
eine Karte
die Stadt,
ist, ne?
Die ich am meisten mit dem Meer verbinde.
Das ist wirklich ne so schön maritim da. Ich liebe das.
Also ich erinnere mich auf jeden Fall noch gut an den Vibe der Zeit damals. Es war 2010, es war die WM der Vuvuzelas.
Ja.
Alle waren noch so mit dem Restadrenalin von der WM 2006 geküsst und wollten da wieder eine schöne Zeit haben. Und in diese Zeit platzte plötzlich das Tierorakel Krake Paul rein.
Man kann jetzt natürlich sagen, ja, Scharlatan, Promo.
Krake Paul ist ein Scharlatan.
Ja, Krake Paul ist ein Scharlatan, klar.
Ja.
Aber man muss trotzdem sagen, die Hard Facts sind, er hat 8 Spiele getippt, 8 Spiele richtig. Mhm. Das ist eine sehr gute Quote.
Das ist eine 100%-Quote.
100%-Quote.
Ja. Ja.
Wow. Ich bin in erster Linie ein bisschen sauer auf SeaWorld. Nicht, weil sie eingesperrt haben, auch weil sie eingesperrt haben. Aber man hätte halt so geile Namen machen können. So, ich weiß auch nicht, das Tentakel-Orakel.
Ah.
Und nicht Krake Paul, Tentakel-Orakel. Le Orakel, De Tentakel, sowas.
Mhm. Ja, Paul ist ein recht normaler Name.
Ja, ein bisschen lame.
Ja, aber jeder kann sich's merken. Aber das Orakelverfahren ist so gegangen, also es wurden 2 Glasbehälter mit Muschelfleisch in sein Aquarium herabgelassen und die Behälter waren jeweils mit der Flagge von den beiden spielenden Nationen beklebt und Paul hat dann eben getippt. Und hat dann immer richtig entschieden.
Magical.
Es war ein magischer Moment. Paul hat dann irgendwann auch richtig Hate bekommen. Ne? Der wurde gehatet. Der hat einen Shitstorm.
Er hat
bekommen.
Sogar Morddrohungen bekommen.
Ja,
Leute
Mann.
Haben geschrieben, wir essen die Krake und
weil
so.
Weil Paul natürlich auch gegen Deutschland getippt hat.
Ja.
Und hatte er recht?
Soll er lügen? Ja. Warum soll er lügen?
Weil es vielleicht nicht ganz wahr war. Erzähl doch mal. Vielleicht war es ja alles auch ein PR-Gag.
Ja, es könnte sein. Aber vielleicht auch nicht, weil am Ende stehen 8 Spiele, die richtig waren. Wisst ihr, wie ich meine?
Eben, wir wollen ja die Magie dieser Krake jetzt nicht wegnehmen. Aber man wird schon sehr schnell fündig, wenn man Krake Paul googelt, dass sich da eine PR-Agentur im Hintergrund damit beschäftigt hat. Und zwar, ich habe gerade nachgeguckt, Dederichs, Reinicke und Partner. Die haben Krake Paul eigentlich erfunden und dafür sogar einen Preis bekommen, den deutschen PR-Preis.
Das ist jetzt irgendwie unromantisch.
So unromantisch.
Wirklich,
ja.
Das ist nur so für den Hinterkopf. Aber wenn wir jetzt weiter drüber reden, dann wollen wir so natürlich die Magie aufrechthalten und Krake Paul hat natürlich immer richtig getippt und das hat bestimmt nichts damit zu tun, wie Kraken so die Farben wahrnehmen und auf welche Größe da die Flaggen da drauf gedrückt
ja,
wurden.
Ja, aber vielleicht wurde das so ein bisschen gefaked, aber ich glaube ja daran und das findet man in der Recherche eben auch, dass Paul eine ganz besondere Krake war. Mhm. Paul war nämlich, ist schon ganz am Anfang den Tierpflegern aufgefallen, dass er sehr, ja, er war so
aufgeweckt.
Sehr aufgeweckt.
Drollig.
Neugieriger Charakter. Und er hat das eben ganz gut gemacht. Und es gab ja dann auch einen Nachfolger von Paul. Der wurde ganz kreativ Paul 2 genannt. Und der hat es dann eben nicht so gut gemacht. Der hat es leider nicht so gut gemacht. Deswegen, ich finde, Paul hat es trotzdem verdient.
Also es war schon eine besonders talentierte Krake.
Genau. Und auch selbst wenn man schummelt, ich finde, er hat super authentisch rübergebracht. Und ich mochte auch sein Aussehen.
Er hatte Star-Faktor.
Genau, Star-Potential.
Und er war ja dann auf jeden Fall auch echt viel in den Medien präsent. Also es war auf jeden Fall der Sommer der Krake Paul.
Aber auf der ganzen Welt, ne? Nicht nur in Deutschland, sondern irgendwie, es hat wirklich so richtig krass Wellen geschlagen.
Seine Tipps wurden sogar live übertragen. Ich glaube sogar auch in mehreren Ländern oder so. Also es wurden auf jeden Fall, mehrere Länder haben eben auch über Paul geredet.
Wir haben auch so ein paar Schlagzeilen hier parat. Ich spiele mal ab.
Before you place your bets on your next World Cup match, you might want to see what Paul the Octopus has to say about it.
Also da wird uns geraten, wenn wir Sportwetten machen, wovon wir natürlich stark abraten, aber wenn, sollte man auf ein Meerestier hören, das in Oberhausen wohnt.
Auf jeden Fall safe.
Was würdet ihr denn, wenn ihr jetzt ein Tier hättet, welches Tier würdet ihr erstmal nehmen und als Orakel bestimmen? Am besten keine Krake.
Ich finde schon sehr naheliegend, einen Dackel zu nehmen irgendwie.
Ja, aber komm jetzt, wenn du dir nochmal ein neues ausdenken könntest.
Ich finde auch Krake, also die sind ja super schlau, finde ich auch super naheliegend zu nehmen. Auch sehr schlau, natürlich.
Delfin
ist schlau und Krähe, Rabe.
Ja. Habe ich auch gerade gedacht.
Krähen sind ja auch, die sind ja auch ganz nachtragend, habe ich neulich einen Artikel gelesen, dass Krähen anscheinend...
Die hassen einen für immer,
sich,
wenn man denen doof
genau,
kommt.
Genau, wenn man denen doof kommt, dann erzählen die das auch ihren Freunden und so, dass man scheiße ist. Und dann mehrere Krähen hassen dann einen.
Auch
das
Elefanten auch merken sich für immer, wenn du scheiße zu denen
bist. Ich finde irgendwie auch mal ein Pferd gut. Einfach Pferd-Orakel.
Aber Pferde... Ich finde sie nicht mystisch genug. Weil, guck mal, so eine Krake ist ja kein Tier, was man für normal halten kann. Und ein Pferd ist so, ja.
Bro, so ein weißes mit so langem Haar.
Ja, meinst du so ein bisschen Einhorn?
So Einhorn-Art.
Einhorn-Vibe.
Es gab ja danach Paul und Paul 2 dann auch noch weitere Tierorakel.
Erzähl.
Hier Pinselohrschwein Abby aus dem Frankfurter Zoo.
Gab's Pinselohrschwein Abby.
Nelly der Elefant. Und die waren aber alle immer nicht so gut wie Krake Paul.
Gab's ja mal ein Gürteltier?
Ich glaube ja. Also es gab dann so unterschiedliche Zoos und andere so Sea-Life-artige Einrichtungen, die dann auf den Zug mit aufspringen wollten bei jeder WM danach.
Ja, aber das ist ja kacke. Das ist ja wie mit Filmen. Der zweite Teil ist schon blöd und der dritte und vierte wird immer schlechter.
Ja.
Paul ist das Original. Und danach kommt halt nichts mehr ran.
2014, Zoo Münster feuert sein WM-Orakeltier Norman. Es ist ein Gürteltier.
Norman, Digga, jetzt Arbeitslosengeld beantragen, der Arme.
Das Tier hatte einfach zu wenig Ahnung und hellseherische Fähigkeiten.
Ach, schade.
Ja, scheiße, Norman, Mann. Ich glaube, wenn man es erzwingt, wird es auch nichts. Paul hat sich proaktiv entschieden, ich möchte orakeln, Tentakel-orakeln.
Mhm. Aus freien Stücken, ja.
Genau.
Aus ganz freien
aus
Stücken.
Aus ganz freien
Muschelstücken. Er hat kurz nochmal die PR-Agentur gefragt und dann, sie haben gesagt, ja.
Nein, aber ich meine, er war ja schon immer eine aufgeweckte Krake.
Ja, das stimmt.
So. Norman, das Gürteltier, wahrscheinlich kein aufgewecktes Gürteltier.
Ich glaube, es liegt auch am Namen einfach.
Ja,
ne?
Ja, muss.
Ich sehe gerade hier noch Walter, den Orang-Utan aus dem Dortmunder Zoo.
Nee, das geht nicht.
Der hat das 2024 gemacht.
So ein Phänomen gibt es nur einmal. Ich lese gerade, es waren hier bei dem letzten Tipp von Krake Paul 200 JournalistInnen im Oberhausener Sea Life.
Das war ein richtiger Touristenmagnet in für eine Zeit.
Es wurde sogar eine Straße in Italien nach Paul benannt. Die
Nein.
heißt Via, doch, Via Polpo Paul heißt die Straße.
Süß.
Ja,
Paul
und,
Paul.
Es gibt auch einen Kinofilm über Paul. Der heißt The Life and Times of Paul the Echt? Psychic Octopus.
Oh, wow.
Der kam 2012 in die Kinos. Also er war wirklich ein Star und ich finde, hier kann man jetzt auch noch mal ganz kurz ihm gedenken.
Ja, auf wollen wir eine kurze Fall. Schweigeminute einlegen?
Lass kurz Schweige, kurz drei
schweigen.
Sekunden. Drei Sekunden.
Sehr
einfach.
Gut.
Rest in Peace, Paul.
Ja,
ich hoffe, da, wo du bist, geht's dir gut. Ihr checkt, es war ein Riesenhype. Straßen wurden gebaut, eine Statue, Andrang. Oberhausen ist wieder auf die Landkarte gekommen.
Aber es war, glaube ich, auch gut für die WM. Und ich glaube, generell dieses WM-Feeling, das war schon geil.
Ob wir dieses Jahr auch so ein Viech bekommen?
Also ich habe gerade das Gefühl, ich habe hier gerade die Sportschau-Seite offen, dass das irgendwie explodiert ist. Also 2024 gab es nicht nur den Orang-Utan, den ich gerade erwähnt habe, Walter, sondern auch noch ein Flachlandtapir aus dem Münsteraner Zoo namens Theo. Norman, habe ich gerade schon gesagt. Und dann haben sie auch noch Hennes, unseren Kölner Geißbock, als EM-Orakel benutzt.
Nein, das ist doch scheiße.
Nee, das ist einfach zu viel. Ich
zu
finde,
viel.
Und dann Ziegen. Ist es auch nicht mehr so spannend.
Ziegen im Ennepe-Ruhr-Kreis.
Also es nimmt kein Ende.
Da müssen wir nochmal neu denken.
Ja.
Ich würde sagen, neues Tier, interessantes Tier. Cooler Name und ein bisschen Expertise.
Ja.
Bisschen Fußball-Vorwissen.
Also was ich daran so interessant finde, ist, dass nachdem der Hype quasi vorbei war, trotzdem Paul so weiter gedacht wurde, auch nach dem Tod. Also ich lese hier auch gerade noch, es gab dann so Google-Doodle bei der nächsten WM, wo Krake Paul dann gezeichnet wurde mit so einem Heiligenschein.
Er hat ja auch ein stolzes Alter gehabt. Er ist 2,5 Jahre alt geworden. Also viele Kraken wären gar nicht so alt wie Paul. Also er hat es doch lang gemacht auch.
Und ich lese hier auch gerade noch nebenbei, der Bürgermeister von Cabalino, Carlos Montes, überreichte im Oberhausener Aquarium Sea Life am 22. Juli 2010 eine Silbertafel mit Widmung, eine 20 cm große Krakennachbildung aus Bronze sowie ein Trikot mit der Nummer 8. Weil er 8-mal richtig geraten hat wahrscheinlich.
Wie fühlt ihr denn dazu? Also was denkt ihr denn, wenn ihr es hört? Denkt ihr so direkt Scharlatan oder habt ihr sowas in euch, was sagt, es könnte ja auch ein bisschen was dran sein?
Natürlich, ich glaube, also wenn eine Krake da richtig tippt, dann glaube ich das natürlich. Ich freue mich auch auf jeden Fall schon darauf, dass wir dieses Jahr bestimmt wieder irgendein Tier haben, weil Krake Paul hat es vorgemacht. War ein Early Adopter.
Ja.
Ich schwöre.
Er ist einer von den OGs.
Dann bleibt halt nur die Frage, was wir dieses Jahr nehmen. Wir können dann mal ganz kurz einen Brainstorm machen.
Also, was ich ultra süß fand, war dieses Opossum Heidi. Kennt ihr das noch?
Das schielende Opossum?
Das hat aber, ich glaube, die Oscar-Verleihung vorhergesagt.
Was ist, wenn man mal ein Schwein nimmt?
Ist mir nicht glamorous genug.
Aber
süß.
Ich finde, und Schweine sind auch sehr intelligent.
Also, Leute, ich scroll hier gerade durch die ganzen Tiere und es ist echt, also es gab schon richtig viel. Man muss wirklich komplett out of the box denken. Also, es gab Koala. Es gab Elefant, wie gesagt, Krake, Otterdame, Schildkröte, Pinguin Ronald, Gürteltier Tacker.
Ist ja schlimm.
Noch eine weitere Krake, Regina. War das die wahrscheinlich die Nachfolgerin, die verkackt hat? NPC-Krake.
Aber dann finde ich den Take mit der Krähe krass.
Die Krähe, ne?
Ja, weil eine Krähe ist auch sowas, die braucht, glaube ich, auch mal ein bisschen mehr Marketing, dass die wieder ein bisschen als als was Cooleres gesehen wird.
Ich werde den Ruf der Krähen in meinem Tab gleich wieder komplett einreißen. Ich sag, oh, Spoiler jetzt schon mal. Ja, ja.
Und die waren halt auch alle nicht so groß wie Krake Paul, weil Krake Paul war sogar in der Tagesschau und Tagesthemen und so, also in seriösen Medien unterwegs.
Promi-Krake.
Ich glaube aber auch, dass Pauls ganze äußerliche Erscheinung halt, also sein ganzer Ruhm basiert auch eben darauf, dass er halt so eine Krake ist, wisst ihr? Ich glaube, ein Land hier wird da niemals rankommen. Wir müssen denken, Vogel.
Dorsch.
Oder Dorsch, ja, lass es ein Dorsch sein.
Oder ein Wels, so wie letztes Jahr, um Wälze. Auch wieder ein
Wälze,
bisschen
Wälze
Leben.
Hatten ihren Peak.
Ja.
Weil zum Beispiel Wälse stehen ja im Orakel für Polizeigewalt. Wenn ein Wels auftaucht, dann solltet ihr ganz schnell laufen. Gerade in Bayern, sonst kriegt ihr eine Kugel in den Kopf. Ja. Und dann werdet ihr von Markus Söder noch aufgegessen.
Ja, krass. Also es ist wirklich eine mystische Welt der Tierorakel, die ihr uns hier heute aufgemacht habt.
Ganz zum Ende unserer Tabs will ich noch einmal kurz eine Doku empfehlen, weil Kraken wirklich ja so intelligente Tiere sind. Und es gibt diese eine Netflix-Doku, die nennt sich, glaube ich, mein Freund, die Krake?
Ja,
oder
hat glaube ich, auch einen Oscar gewonnen, oder? Daran erinnere ich mich. Ich glaube, es ist ein Oscar-prämierter
Film. Ja, hat das Heidi vorhergesagt?
Wahrscheinlich.
Das Opossum. Nee, aber dieser Film ist wirklich so, so krass. Und es geht darum, wie ein Mann, so ein Taucher-Dude, wie so ein Doppelleben führt unter Wasser und über Wasser und halt unter Wasser so eine Freundschaft mit so einer Krake beginnt, die er jeden Tag besucht. Und es ist wirklich ganz, ganz verrückt, dazu zu schauen. Und es ist eine ganz tolle Doku. Also schaut da doch gerne mal rein.
Aber auf Ernst?
Auf Ernst.
Oder so auf animiert?
Nein, nein, es ist eine echte Doku. Es ist wirklich richtig krass.
Ich habe die auch gesehen. Mein Lehrer der Krake, die ist mega gut.
Mein Lehrer der Krake, genau. Ja.
Toll, jetzt haben wir ganz viele Tabs aufgemacht und aber auch wieder geschlossen zu mysteriösen Tierorakeln. Und wir haben nochmal darüber gesprochen, wie es dazu kam, dass eine Krake Ehrenbürger der spanischen Stadt Caballino wurde. Weil sie deutsche Fußballergebnisse vorhergesagt hat. In Oberhausen. Vielen Dank dafür. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, Caro, hast du auch noch Tabs für uns heute da?
Ja, habe ich.
Ja, komm, dann gehen wir da doch mal rein.
Okay. Ja, liebe Leute, ich kann es nicht fassen, aber der Wal ist immer noch Thema. Er hat mich diese Woche in neue Rabbit Holes gestürzt. Ich muss mal wieder, wie immer, wenn man über Timmy spricht, Datum und Uhrzeit durchgeben. Man weiß ja nie, selbst nach seinem Tod noch. Es ist jetzt Mittwoch, der 20. Mai, 16.30 Uhr. Alles, was ab jetzt bis zu dem Punkt, wo ihr das hört, mit dem Wal passiert, kann ich hier nicht mehr berücksichtigen. Ich hoffe, dass wir hier so pietätvoll über diesen Wal reden, dass krass, diese Folge okay altern wird.
Also die letzte
Wählen, meinst du wohl.
Ja, genau.
Einfach Triggerwarnung für Timmy.
Wollte gerade sagen, also die letzte Nachricht, die wir mitbekommen haben, ist gerade live auf bild.de veröffentlicht worden, die sich wie immer um die wichtigsten Fragen kümmern.
Ja.
Hier schreiben sie, Experte ist sich sicher, Timmy war ein Mädchen. Fotobeweis zeigt Milchdrüsenspalte.
Und wir haben uns jetzt monatelang um diesen Wal gekümmert und er war in allen Headlines, aber wir wussten die ganze Zeit nicht, it's a girl.
Es ist einfach ein girl.
Queen.
Ja, komplett sad.
Unsere kleine Passenger-Prinzessin.
Aber findest du es jetzt gerade echt trauriger, dass es ein Weibchen war?
Ja, ich schwöre.
Irgendwie schon. Ich finde das auch irgendwie krass.
Ja, irgendwie für mich war der Wal auch an sich rechts, wisst ihr?
Ja,
also es waren nicht nur seine Fans für mich rechts, sondern der Wal hatte für mich auch so rechtes Gedankengut. Und jetzt weiß ich, es ist ein Girl, die war bestimmt links.
Nee, die war cool.
Also wenn wir vorher gewusst hätten, dass es ein Girl wäre, dann hätten wir anders gerettet.
Und deswegen hat die wahrscheinlich auch nicht so, konnte die auch nicht so gut mit Robert Mark Lehmann, wisst ihr? Der war ja einfach so ein bisschen zu doll. So. Der hat so zu krass gemansplained.
Checke voll. Ich will auch keinen männlichen Gynäkologen. Aber that's just me.
Ja.
Ich gehe da überhaupt nicht mit. Ich bin erschrocken. Also, dass unser Timmy ist tot und ihr macht jetzt so hier, wer will, ist eine Frau, ist jetzt viel schlimmer.
Ja.
Es war schon immer schlimm.
Ja, aber sie hat gelitten.
Ja, aber er hätte ja auch gelitten, wenn es ein Mann gewesen wäre.
Ja, natürlich.
Aber
ich bin
on the same page, das ist irgendwie jetzt trauriger.
Just imagine.
Wegen dem Patriarchat, ne?
Also, die Sache ist, Timmy / Hope, however you call him / her at home, ist tot. Ein Buckelwal wurde angespült vor der dänischen Küste und recht schnell kam die Bestätigung, ja, das ist der Wal, wegen dem die deutschen Medien über einen Monat komplett Gugu Gaga gegangen sind. Über den es KI-Songs gab, für den es Demonstrationen gab, um den sich alle gestritten haben, der aufwendigst gerettet wurde, wobei es wiederum Streit über die Art und Weise der Rettung gab, über den WissenschaftlerInnen von Anfang an gesagt haben, er wird sterben und der jetzt Überraschung wirklich gestorben ist, kurze Zeit nach seiner Freilassung im Atlantik. Und es ist kaum zu fassen, aber es gibt aktuell einen Livestream vom Toten Wal. Man kann sich rund um die Uhr jetzt den Toten Wal angucken im
Damit
Internet.
Damit man sieht, wie die Möwen den da jetzt wund picken oder was.
Ja, und mein Feed ist weiterhin voll mit Leuten, die sagen, das ist nicht unser Hope, unser Hope lebt.
Ich wollte gerade schon sagen, weil unser Hope hat eine ganz andere Schwanzflosse als der Wal, der vor Dänemark liegt.
Alles klar, ja, bist du in der Wal-Wabbel-Momme.
Hope hat nämlich eine viel weißere Schwanzflosse als dieser tote andere Buckelwal.
Also wenn man sich jetzt da so tief reinmanövriert hat in die Wal-Bubble, ich habe das Gefühl, da muss man es jetzt auch irgendwie durchsehen. Ich würde einfach final sagen, er hat sich das nicht ausgesucht.
Ja.
Und was er sich, glaube ich, auch nicht ausgesucht hat oder sie, ist, dass Leute jetzt mit dem toten Wal posieren und sogar auf den draufklettern.
Ein Foto auf dem toten Timmy. Mehr als eine Minute dauert das Fotoshooting. Viele sagen, das geht gar nicht. Für diesen Dänen ist das kein Problem.
I'm in my life, I had the chance to enter a whale.
Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich die Gelegenheit, auf einen Wal zu klettern. Ein totes Tier? Ist es heilig? Nein.
Der tote Buckelwal vor der dänischen Insel Anholt ist hier eine Touristenattraktion, obwohl die Behörden warnen. Es besteht die Gefahr, dass der Kadaver explodiert, denn die Gase im Wal können wegen der dicken Speckschicht nicht entweichen. Wie findet ihr die Selfie-Aktion mit dem toten Wal?
Ja, das ist die Frage, würde ich direkt mal an euch weitergeben von RTL Exklusiv. Wie findet ihr die Selfie-Aktion?
Also, ich habe das Video natürlich schon diverse Male gesehen.
Ja, ich auch.
Und ich denke mir, wäre es jetzt in Scharbeutz gewesen, hätte ich gesagt, nein, bitte nicht auf unseren Timmy. Aber da es ein Däne war und die Dänen von vornherein gesagt haben, ja, wenn das Viech herkommt, dann speien wir das, denke ich mir, ja, okay, dann geh halt drauf. Ich glaube, die Dänen haben dazu einfach nochmal einen viel besseren Zugang. Ich glaube, die sind einfach so richtige Nordleute, so immer noch im Herzen Wikinger und denken halt so, ja, Leben und
Tod.
Da
ist ein Wal, da gehe ich drauf.
Also die denken halt,
die sind Tierhasser und der kann froh sein, dass der Wal nicht in die Luft gegangen ist, während er draufgestanden hat.
Also es schwebt jetzt im Raum die Angst, dass dieser Wal möglicherweise explodieren könnte. Und davon, dass Wale explodieren, hat man ja hier und da schon mal was gehört. Mhm. Deshalb habe ich mich jetzt nochmal näher damit befasst, was passiert eigentlich, wenn Wale explodieren? Und kam von da auf explodierende Tiere im Allgemeinen. Bei Walen ist es ja so, dass die meisten von ihnen, wenn sie sterben, auf den Meeresgrund sinken und da so ganz langsam zersetzt werden. Da spricht man dann auch vom Walsturz.
Ist ja auch sehr gut fürs Ökosystem da unten.
Weil der bildet sein eigenes Ökosystem tatsächlich und stellt ganz viele Nährstoffe bereit und für ganz viele Arten, die den Wal dann zersetzen und besiedeln und davon profitieren. Und ForscherInnen haben herausgefunden, dass die direkte Umgebung von einem Walsturz für 100 bis 200 Jahre von so einem Ereignis profitiert.
Das ist so crazy. Ja. Das ist richtig krass. Alle können essen. Für immer.
All you can eat Buffett.
Ja, wirklich.
Ja, und es kann tatsächlich aber auch vorkommen, wie wir jetzt wissen, dass Wale, und das kommt tatsächlich sehr selten vor, an Küsten stranden und rein theoretisch dort explodieren können. Weil, wie wir eben schon gehört haben, bilden sich im toten Wal also so Fäulnisgase. Well. Und so entsteht ein Druck, es wird noch ekliger, sorry. Und so entsteht ein Druck im Wal drin und der bläht sich auf. In der Regel können Wale diesen Druck standhalten, weil die ja so eine dicke Fettschicht haben, den Blubber. Und mit der Zeit bilden sich dann so leichte Risse in dieser Haut, durch die die Gase langsam entweichen können. Tatsächlich sind aber vor allem Geschichten von explodierenden Walen bekannt, bei denen menschliche Einwirkung im Spiel war. Weil man entweder an diesem toten Wal rumgedoktert hat oder, weiß ich nicht, draufgehüpft ist. Ja. Oder weil man ihn gezielt gesprengt hat. Ihr kennt wahrscheinlich alle dieses Video von dem toten Pottwal auf den Färöerinseln. Der wird von einer Person so aufgeslidet und dann explodieren da mit einem Knall so sämtliche Sachen aus dem Wal raus.
Und du wünschst dir jetzt, dass hier Wal Timmy auch so explodiert, Caro, oder wie habe ich das zu verstehen?
Nee, habe ich das gesagt?
Also, ich will dich jetzt nicht hier öffentlich bloßstellen, aber im Vorgespräch hast du sowas in der Art gesagt. Ja, du hast schon vielleicht gesagt, also wenn ich mich richtig erinnere, dass du dir wünschst, dass die Schlonze überall von den Dächern klatscht.
Finde ich jetzt krass, dass du mich hier so so offenlegst.
Naja, also ich wusste nicht, ob du... Also
ja, die sollen mal runterregnen.
Ich
auf
wünsche
ganzen,
mir!
Hab ich gesagt, ne?
Ja,
wie gesagt,
wir, ja auch
wir
schneiden.
Bringen das jetzt pietätvoll zu Ende hier. Also, ich erspare euch jetzt das Video von diesem geplatzten Pottwal. Wenn das unsere Hörerinnen nochmal gerne sehen wollen, Leute, googelt's einfach, wer es noch nicht gesehen hat. Es gibt aber noch weitere berühmte Fälle von Walexplosionen. Die eine fand 1970 in Oregon statt. Da wurde ein toter, 14 Meter langer und 7 Tonnen schwerer Pottwal an den Strand gespült, in der Nähe der Stadt Florence, und hat dort einfach unglaublich gestunken. So, dass dann die Behörden auf eine geniale Idee gekommen sind. Wir stecken einfach eine halbe Tonne Dynamit in den Wal. Und dann können das die Vögelchen fressen. Die Möwen und andere Tiere. Problem gelöst. Was total krass ist, es gibt davon Videoaufnahmen und ich kann euch das zeigen. Hier ist der Originalmoment am 12. November 1970, als der Pottwal in Oregon gesprengt wurde. 5, 4, 3, 2, 1.
Boah, was?
Was?
Was? Also, da war viel zu viel Sprengstoff drin.
Ja, es ist eine krasse Explosion.
Our cameras stopped rolling immediately after the blast. The humor of the entire situation suddenly gave way to a run for survival as huge chunks of whale blubber fell everywhere. Pieces of meat passed high over our heads while others were falling at our feet. The dunes were rapidly evacuated as spectators escaped both the falling debris and the overwhelming smell.
Eigentlich würde ich es gar nicht gern, aber ich würde gern mal test riechen, wie sowas riecht.
Ich nicht.
Ja. Weil zum Beispiel, ich weiß ja, wie so Verwesung riecht, weil ich schon mal eine tote Taube auf dem Dach gefunden habe. Und da habe ich dieser süßliche Geruch von Verwesung. Aber von Fischen weiß ich nicht. Einmal testen würde.
Da musst du, glaube ich, nur ins Dschungelcamp. Da wird doch in jeder zweiten Prüfung so Fischgedärm auch rausgeräumt.
Ich habe mal in Dänemark am Strand, da habe ich so gebuddelt und habe einen toten Fisch gefunden. Und habe den dann so irgendwie meinem Vater gezeigt und hat eine Hand gehalten die ganze Zeit. Und ich habe meine Hand, glaube ich, 2 Wochen nicht sauber bekommen. So krass hat dieser kleine Barsch gestunken. Und ich glaube, wenn da so ein richtiger Okolyt gesprengt wird. Ich glaube, das stinkt ziemlich doll. Ja,
ja, das stinkt.
Ja, Überraschung, es ist maximal widerlich, wenn man einen Wal sprengt und dann Teile von diesem Walkadaver sind in alle Richtungen geflogen und auf die Leute runtergeregnet, die da am Strand standen, um sich das anzugucken. Und ein großes Stück Wal hat ein parkendes Auto zertrümmert, 200 Meter weiter.
Was? Scheiße, erklär mal der Versicherung.
Ja, und die Stücke waren halt auch viel zu groß, damit die Vögel das fressen konnten. Also da mussten die sich dann einfach danach mit diesen riesengroßen Walresten beschäftigen. Also
XXL.
Ja, es ist nach hinten.
Redo XXL.
Ja. Findet ihr die Lore, dass Redo XXL, also es gab mal das Gerücht, dass Redo den Wal zu Fischstäbchen verarbeiten möchte.
Da hat er sich aber zu geäußert. Das hat er dementiert. Ja. Das fand ich auch geil.
Ey, Leute, das geht gar nicht.
Ich fand geil, dass er sich da zu berufen gefühlt hat, da eine Richtigstellung zu machen.
Ich habe Redo ist langsam seine Strategie rausgefunden. Alles, wo drin er auftaucht auf TikTok, positiv oder negativ, er repostet einfach alles. Und dadurch sehe ich ihn halt am Tag bestimmt so 6-7 Mal. Ich sehe ihn so viel öfter als meine Familie und so. Das ist crazy.
Er weiß, wie man es macht.
Ich habe das aber auch gesehen, als hier der Wal gestorben ist. Dann gab es ja einen ZDF-Heute-Livestream auf Instagram. Mhm. Und haben auch nur Leute rein kommentiert, dass Redo jetzt diese Fischstäbchen aus diesem Wal macht. Ja.
Also weiter in der Walsprengungshistorie. 2004 ist noch was Krasses vorgefallen. Diesmal in Taiwan. Da ist nämlich auch an der Südwestküste ein Pottwal gestrandet und gestorben. Und dann haben sich eben ForscherInnen dazu entschieden, diesen Wal zu obduzieren und in ein Labor zu bringen. Also haben sie den Wal 13 Stunden lang mit 3 Kränen und 50 Leuten aufgeladen auf so einen Lader, während über 600 Leute zugeschaut haben. Und dann haben sie, als sie mitten in der Innenstadt waren von Tainan, hat sich plötzlich dieser ganze Gasdruck, der sich tagelang aufgebaut hat, in diesem Pottwal entladen.
Nein.
Und der Wal ist mitten in einer öffentlichen, belebten Straße explodiert.
Boah, von alleine.
Ja, vielleicht weil der so geruckelt wurde oder so.
Ja, ja, klar.
Und dann stand in einem Artikel, Blutinnereien und Organmasse bedeckten Gehwege, Schaufenster und parkende Autos.
Boah, irgendwie.
Anwohner trugen wegen des Gestanks noch tagelang Mundschutz.
Das klingt ganz schlimm. Das klingt wie so ein Kapitel in der Bibel. Checkt ihr?
Ja. So eine Plage, ne?
Ja.
Wale explodieren in der Fuzo als Plage.
Aber Pinocchio und Geppetto waren danach frei, das war die gute Nachricht.
Genau.
Ja. Boah, wie schlimm, wie
es traumatisierend. Es gibt tatsächlich noch, also einige weitere Fälle davon, sowohl natürlich als auch von Menschen herbeigeführte. Und wer nicht genug bekommen kann von Walexplosionen, es gibt sogar eine extra Website, theexplodingwhale.com, da kann man sich den ganzen Tag explodierende Wale reinziehen.
Mega.
Ganz komischer Kink. Ganz
seltsam. Ich wollte es nochmal hier lassen, falls es da draußen jemanden gibt, der da jetzt gerne reingeht. Aber vom Themenbereich Walexplosion komme ich auf longtime offene Tabs von mir, nämlich rund um explodierende Tiere im Allgemeinen, bei denen jetzt einige Unterscheidungen aufgemacht werden müssen. Zum einen haben wir unwissentlich bzw. posthum durch Menschen gesprengte Tiere. Und hierzu hat mir ein Kollege von uns beiden, Miguel, nämlich Christoph Schattleitner aus der Redaktion vom ZDF-Magazin Royal, der aus Österreich kommt, der hat mir erzählt, dass in Österreich Kühe gesprengt werden.
Was?
Aber warum?
Ja, wir sind in Österreich.
Die werden gesprengt.
Hinterfragt es nicht.
Die werden gesprengt, dann paniert und so macht man Wiener Schnitzel tatsächlich.
Nein, hör auf.
Ich habe mir auch gedacht, what the fuck? Es ist tatsächlich passiert, also wir sind in Vorarlberg und da ist es wohl so, im Bundesland Vorarlberg, dass pro Jahr so circa 20 Kühe in der freien Natur sterben durch zum Beispiel Blitzschlag oder Sturz oder Krankheit oder so. Und wir sind in den Alpen, man kommt dann teilweise an diese toten Kühe sehr schwer ran. Also man kann dann nicht mit dem LKW ranfahren und die aufladen, wenn die irgendwo auf der Alm oder so rumgeklettert sind und verenden. Und es ist eben Sache der LandwirtInnen, diese Kühe trotzdem sachgemäß zu entsorgen und abzutransportieren, wegen Gewässerschutz und allgemein Image und so. Und wenn da so eine Kuh, der Blitz in irgendeine Kuh gefahren ist, wo keiner hinkommt.
Das ging nach dem Sprichwort.
Ja, aber bei dir ist wohl auch der Blitz in die Kuh gefahren.
Und dann passiert das auf irgendeiner Alm, wo keiner hinkommt, dann müssen diese Kuhkadaver mit einem Hubschrauber abgeholt werden.
Oh.
Und das kostet 2001 15.000 österreichische Schilling. Umgerechnet auf heute sind es ungefähr 1.500 Euro, immer noch teuer.
Pro Kuh.
Ja, ganz schön teuer, woraufhin sich die LandwirtInnen in Vorarlberg gedacht haben, ja, da sprengen wir es heute.
Den sprengen muss halt. Das geht sich schon aus.
Sprengen
geht sich schon aus. Ja, fix.
Obwohl der Hauptanteil der Hubschrauberkosten vom Bundesland übernommen wurde, haben die Bauern lieber die Kühe in die Luft gejagt, um Geld zu sparen. Nämlich ca. 250 Euro pro Kuh.
Aber da muss ich einmal ganz kurz einhaken, weil das ist ja ein bisschen dumm, oder? Also die wollen die Kühe, die gestorben sind, nicht da liegen lassen.
Dürfen die nicht.
Dürfen sie nicht
liegen lassen.
Aber sie dürften dann die Kuh in kleinen Stücken da liegen lassen, oder wie?
Das checke ich nämlich auch nicht. Ich glaube, die Hoffnung ist, dass das dann die Natur regelt. Dass sie das dann, dass
ja, aber ob das jetzt groß oder klein ist, die Natur regelt das doch eh.
Nee, wer soll denn das da essen?
Würmer.
Ja, die Würmer, die brauchen aber ganz Maden, lange.
Käfer.
Ja, aber ich glaube, so in so kleine.
Mein Schaf,
du magst doch auch lieber. Hund. Du magst doch auch lieber zum Beispiel für Stäbchen
Ziegen
essen,
gibt's.
Anstatt einen ganzen großen Fisch.
Also es wird in Häppchen bereitet.
Ja, also es ist irgendwie krass und es hat sogar bis in die internationale Presse geschafft. Der British Telegraph schreibt, the hills are alive with the sound of exploding cows. Und ABC hat 2001 geschrieben, no more exploding cows in Austria, weil tatsächlich 2001 das Kühesprengen in Vorarlberg verboten wurde. Es kam nämlich so, dass die Behörden befürchtet haben, dass es für die TouristInnen nicht so geil ist, wenn da überall explodierende Leichen und Grundwasserverschmutzung
stattfindet. Ich find's voll geil.
Dass sie abgeschreckt werden könnten.
Kühe sprengen.
Boah, das ist verrückt.
Hat nämlich der für Umweltschutz zuständige Landesrat gesagt, er will das nicht mehr zulassen, dass die Kühe gesprengt werden.
Ich finde das auch gut, weil ich finde das auch irgendwie so blöd, so ein Tier so in die Luft zu jagen, wisst ihr?
Finde ich auch.
Ich denke so, mach Beerdigung
unwürdig
oder so. Vor allen Dingen stellt euch mal vor, ich habe mir jetzt vorgestellt, wie so eine Kuh so stolpert. Und dann fällt die so, dann fällt die so irgendwo runter.
Die werden
ja
aber tot gesprengt.
Dann ist sie tot.
Ja, aber dann ist ja egal, ob sie.
Ja, aber ich finde es voll traurig, weil ich finde generell so Tierkörper, tote Tierkörper finde ich ganz traurig. Ich habe mal, wir kommen ja aus Wedel und da gibt es so Deiche und da laufen viele Schafe immer rum. Die sind toll und die sind ganz süß und da war einmal ein Schaf, weil ich habe wirklich eine Connection zu Schafen. Also manchmal höre ich auch mit dem Podcast und dann chillen die einfach mit mir und dann hören wir zusammen Podcast und dann kann ich die streicheln. Und da war ein Schaf, das sah ganz süß und schlafend aus und dann bin ich da hingegangen und wollte streicheln.
Oh, es hat nicht geschlafen.
Nee, es war leider tot. Ich hoffe, es wurde nicht auch gesprengt.
Und dann hat Nina 2D-Böller im Mund gesteckt.
Bisschen Dynamit.
Aber ich finde es irgendwie crazy, dass wir überhaupt so viele Beispiele für gesprengte Tiere haben.
Ja,
pass auf. Als nächstes gibt es nämlich noch eine Kategorie.
Okay.
Es gibt nämlich als nächstes Tiere, die lebendig in die Sprengung geschickt werden.
Nein!
Das ist besonders schlimm.
Das fordern Leute gerade beim Dackel, bei Luna. Leute
Was?
Fordern, sprengt den Dackel.
Ja, die haben auch gesagt, man soll Hope sprengen.
Hab ich auch gesagt.
Das hast du gesagt im Vorbereitungsgespräch.
Ich hab das auch gesagt. Ich sag das seit Wochen schon. Sprengt
die tote Hope.
Die sprengen. Tote Hope.
Nein, man soll die nicht sprengen. Man soll die in Würde da jetzt der Natur ihr Ding machen lassen. Es ist jetzt besonders schlimm, das andere ist hauptsächlich eklig, aber das finde ich einfach nur sad. Es gibt einige Tiere, die instrumentalisiert werden von Menschen aus Kriegsgründen. Also während des Zweiten Weltkriegs haben zum Beispiel die USA ausprobiert, Fledermausbomben Was? Also Fledermäuse, die kleine Brandbomben getrugen. Außerdem haben sie über taubengelenkte Raketen nachgedacht, wurde aber eingestellt und auch diese Fledermausbomben als wirkungslos.
Die spinnen, die Amis.
Eingespinnen.
Die spinnen.
Zur gleichen Zeit hat die Sowjetunion mit Hunden gearbeitet, und zwar Panzerabwehrhunde, und wollten dann eben mit Sprengkörpern bepackte Hunde in die gegnerische Panzerriege schicken. Was auch ganz schlimm ist, wirklich.
Ja, das ist ganz schlimm.
Boah,
ja, es gibt auch Militärdelfine.
Was?
Ja, und Vögel, es gibt alles Mögliche. Das sind aber nochmal ganz eigene Tabs. Da bin ich wirklich in Untiefen gefallen. Also diverse militärische Versuche, Tiere einzusetzen als Waffenträger im Prinzip.
Das ist so verrückt.
Crazy.
Das ist ja fast so ein bisschen wie dieses, dass Tauben so Kameras haben, wisst ihr?
Ja. Als Drohnen. Genau. Ja, voll.
Also ich check aber low-key. Versteht ihr, was ich euch sagen will? Es ist ja nicht so abwegig in der Kriegssituation, was wir jetzt gerade mit Drohnen machen, einfach mit einer Fledermaus zu machen. Ist natürlich hochgradig verwerflich, aber in einer Kriegssituation muss
ist
man...
Ist alles hochgradig verwerflich.
Meinst du, müssen alle an die Front?
Wir ziehen alle am gleichen Strang dann.
Ja.
Auch die Fledermäuse.
Die haben sich das nicht ausgesucht, nee, das ist meine Haltung.
Sie haben sich das nicht ausgesucht, da bin ich auch deiner Meinung.
Wie fürchterlich, ja.
Ganz schlimm.
Wir haben aber auch noch als weitere Kategorie Tiere, die völlig random explodieren. Nämlich zum Beispiel gibt es ein Rätsel, vielleicht habt ihr es mitbekommen, in Hamburg, das Rätsel der explodierenden Kröten von Hamburg. In einem Hamburger Teich sind 2005 random Kröten explodiert, sodass dieser Teich von Boulevardzeitungen auch Tümpel des Todes genannt wurde.
Ja, warum just for fun oder was?
Es ist bis heute ein Rätsel,
wo
was
war,
da passiert
wo war
ist.
Das,
das
wo
ist
war
der
das?
Teich an der Stadionstraße in Altona. Falls ihr den kennt.
Ja,
okay.
Ja, ja.
Mhm. Ja, ja, kennt ihr, ne? Klar, der Teich an der Stadionstraße in Altona. Frühjahr 2005 ist das passiert.
Also ich kann mir vorstellen, dass so Teiche, ne? Teiche sind ja generell komische Gebiete. Da kommt ja vieles zusammen, auch in der Stadt, wenn da so ein Tümpel ist, da gibt es da mal ein bisschen Urin, ein paar Algen, weil irgendwie das Klima in kippt, sagt man ja dazu, wenn so ein Gewässer gekippt ist.
Ja.
Und da glaube ich, dass dann Gase entstehen, die Kröten vielleicht durch ihre Ernährung oder so aufnehmen, und dann kommt es zu einer kleinen Explosion, Alter. Dann
das konnte man tatsächlich bis heute nicht nachweisen. Also es war so, dass ein Mitarbeiter vom NABU das mitbekommen hat, und er hat gesehen, wie da sämtliche Erdkröten hektisch rumgepaddelt sind, aus dem Wasser an Land gepaddelt sind und da so geschrien haben.
Nein.
Dann haben die sich aufgebläht und sind geplatzt, und zwar so heftig, dass also alles rausgeplatzt ist und er davon was abbekommen hat.
Was?
Und er sagt, das wären an die 1000 tote Erdkröten.
Oh mein
gewesen.
Gott, ich finde sowas immer, ich finde
find
generell,
ich
wenn solche Naturvorkommnisse passieren, auch so mit Tieren und so, weil Tiere merken ja auch immer so viele Sachen sofort und so.
Ja, und es ist halt einfach, aber es war ein Massentod aus dem Nichts.
Gruselig.
Innerhalb von 24 Stunden. Und dann haben halt mehrere SpaziergängerInnen auch gesagt, sie haben das mitbekommen und niemand konnte sich darauf einen Reim machen. Auch darüber hat die internationale Presse berichtet. Die BBC hat geschrieben, Mystery of German Exploding Toads.
Scheiße,
und tatsächlich
Mann.
Hat diese Kröten-Story 2005 auch bei Ditsche stattgefunden. Alle haben sich gefragt, why? Was hat diese Kröten platzen lassen? Gift, ein Keim, ein Parasit, ein Pilz, ein neuartiges Virus? Man weiß es nicht. Es kamen verschiedene ExpertInnen zusammen, die Wasserproben genommen haben und nach Bakterien und Giften geschaut haben, nach Dünger, Pflanzenschutzmittel, was auch immer, und konnten aber eigentlich keine Auffälligkeit feststellen, außer eine Verletzung unterhalb des Rippenbogens bei einigen Kröten.
Hä?
Und dann gab es schnell die Theorie, und hier sind wir bei den Krähen, von einem Tierarzt, der gesagt hat, die Krähen haben es auf die Lebern der Kröten abgesehen und haben die Haut angepickt und sich dann die Leber daraus geholt. Wo ich aber denke, Moment mal.
Das glaube ich
also
nicht.
Also die haben es, wieso, die holen sich nur die Leber daraus? Wie picky sind diese Krähen? Und das wurde dann schnell auch die Gourmet-Theorie genannt. Dass die Krähen irgendwie geil auf die Foie gras von den Kröten waren.
Ich hoffe, die Leute hören diesen Podcast heute nicht beim Essen.
Ich hoffe auch, Leute, aber der Zug ist schon längst abgefahren. Also spätestens bei dem Wahlknall. Aber auf jeden Fall, dann gab es wieder Zweifel an dieser Krähentheorie, weil es kann ja nicht sein, es müssten ja schon so unglaublich viele Vögel gewesen sein, die 1000 Kröten zerpicken. Ja. Und auch komisch, dass sie dann tatsächlich aber nur die Leber rausholen.
Ist das passiert, nachdem die explodiert sind oder davor?
Davor wohl. Also muss passiert sein, aber das hat halt auch niemand gesehen. Also es sind auch keine Massaker von so einem ähnlichen Ausmaß irgendwie bekannt. Deswegen weiß man bis heute nicht, was es ist. Eine andere Theorie ist, dass es so ein verunreinigtes Pferdeabwasser ist,
das glaube
ich
eher,
weil in der Nähe eine Trabrennbahn ist, wo aha, Wasser durch Rohre in dieses Becken fließt.
1000 Kröten heißt ja auch, dass ganz viele Krähen am Werk gewesen sind und viel gepickt haben. Ich glaube das nicht. Kröten leben ja auch die meiste Zeit unter Wasser. Da kommen ja diese Krähen gar nicht hin. Ist ja kein Amphibienfahrzeug wie eine Ente. Die kommen da ja gar nicht ran. Wisst ihr?
Die Sache ist auch, es könnte sein, dass diese Kröten, also vielleicht wurden 1, 2, 3 Kröten, wurde wie die Leber gepickt von so einer, das ist so absurd, von so einer Krähe. Und dann haben sich alle Kröten kollektiv aufgepustet aus Angst.
Oh. So, dass sie platzen?
Ja.
Das können die.
Das weiß man nicht. Aber deswegen ist ja diese Krähentheorie so ein bisschen abwegig.
Oder sie haben ganz viel Kohl gegessen. Weil zum Beispiel Kaninchen können auch platzen, wenn die Kohl essen.
Wirklich?
Ja.
Ist das eine Urban Legend?
Ist die mal eins geplatzt?
Nein, natürlich nicht. Ich habe meinen Kaninchen nie Kohl gegeben. Aber das war immer so, ich musste immer aufpassen, wenn ich im Supermarkt die ganzen Reste von den Karotten weggenommen habe für meine Kaninchen, dass es nicht vom Kohl ist.
Weil ich weiß immer nicht, was da von Urban Legend ist. Es gibt auch dieses Ding mit, man darf Enten kein Reis geben.
Man darf Enten kein Brot geben.
Kein Brot geben. Ja. Einen letzten mysteriösen Zeitungsartikel von 1910, auf den sich niemand einen Reim machen kann. Es gab nämlich einen Bericht 1910, der plötzlich in Dutzenden von Zeitungen in den USA gedruckt wurde. Der hieß nämlich Duck eats yeast, quacks, explodes, man loses eye. Also eine Ente hat Hefe gegessen, gequakt, es explodiert und dadurch hat ein Mann ein Auge verloren. Und das ist bis heute nicht belegt und niemand weiß, wo diese Story herkam, ob das eine Achtung, Zeitungsente ist. Oder ob das wirklich wahr ist, weil das in so vielen Zeitungen übernommen wurde. Also angeblich war es ein Mann aus Iowa, der angeblich das Sehvermögen auf einem Auge verlor, als seine preisgekrönte Ente namens Rhadamanthus eine Pfanne mit Hefe fraß und explodierte.
Eine Pfanne? Aber
eine ganze Pfanne voller Hefe?
Da würde ich auch platzen. Da würden wir alle platzen. So.
Ja, vielleicht war der noch nicht aufgegangen und das ist dann in ihrem Bauch ganz schnell aufgegangen.
Ja, es wird beworben hier als der wohl seltsamste Unfall der Geschichte.
Aber dann Schnabel in Auge oder was? Wie ist das Auge denn zu Schaden gekommen?
Die Ente ist in mehrere hundert Teile explodiert. Eins dieser Teile traf ihn mitten ins Auge und zerstörte sein Sehvermögen.
Das ist also alles so ekelhaft.
Das ist super ekelhaft und das ist auch bis heute nicht belegt. Das ist ein Interneträtsel. Ich war auch auf Snopes.com, die immer diese Fact-Checks machen und selbst die haben sich da keinen Reim drauf gemacht, was da dran ist. Das zum Thema explodierende Tiere. Das ganze Thema Tiere im Krieg ist nochmal ein ganz eigenes Rabbit Hole.
Das
ist vielleicht nochmal was für eine andere Folge.
Das finde ich sehr interessant.
Geh da doch nochmal rein.
Geh ich nochmal rein,
aber heute nicht mehr. Ja. Ich hoffe, euch hat mein leicht ekliges Impulsreferat nicht nur abgestoßen, sondern auch ein bisschen gefallen. Und damit schließe ich für heute meine Tabs.
War sehr interessant. Vielen Dank.
Crazy interessant.
Ja.
Aber ich fand das mit diesen Tieren im Krieg, da müssen wir wirklich nochmal...
Das geht gar nicht.
Nee, das geht nicht. Überhaupt nicht. Aber es ist trotzdem, finde ich, sehr interessant.
Ja, dann vielen Dank, Caro. Und natürlich auch euch beiden nach Berlin, Nina Tschuber und Momme Hitzemann, die heute unsere Gäste hier waren, bei Too Many Tabs. Falls ihr zu Hause auch Tabs offen habt und wir die hier unbedingt besprechen sollten, dann meldet euch doch gerne jederzeit. Caro, wo denn?
Also ihr könnt eine Mail schicken an toomanytabs@ndr.de. Oder ihr schreibt uns bei Insta, da könnt ihr uns reinfolgen und DMs schicken an @Miguel R aus A, das bist du, und @Caro Worps, das bin ich. Wo kann man euch denn finden? Also Nina, du bist ja komplett versteckt im Internet. Dich übersieht man ja leicht.
Alle meine Profile sind privat. Nein, ihr könnt uns finden überall, wo es Podcasts gibt. Die Leute lieben das, heißen wir. Und ansonsten, wir haben beide TikTok-Accounts.
Instagram.
Und Insta. Hört doch mal einfach mal rein.
Hört doch mal ein bisschen zu. Vielleicht reden wir auch nochmal über Tiere im Krieg oder sowas.
Über den Grafen werden wir auf jeden Fall noch ein paar Mal sprechen.
Sagt uns gerne Bescheid, wenn ihr den Zahn zurückgegeben habt. Das interessiert mich.
Das machen wir.
Das machen wir.
Wenn es soweit kommt, hoffentlich.
Dann vielen Dank euch beiden. Und Caro und ich müssen jetzt noch eine Cross-Promo machen. Wollt ihr da noch dabei sein und zuhören?
Nee.
Und ihr könnt auch gerne auf eure Knöpfe drücken.
Muss
dabei.
Nicht, ne?
Nein.
Ich lasse so Platzhalter und ihr könnt dann drücken, was ihr wollt. Okay, Caro, machst du mal den Trailer, fährst du den mal ab.
Achtung! NDR Cross-Promo.
Wir empfehlen euch heute einen tollen Podcast unserer Kollegin Sarah Bosetti, Bosettis Woche, in dem Sarah jeden zweiten Freitag die Themen der vorherigen Tage auseinandernimmt und über die Themen spricht, die sie besonders beschäftigt haben. Und, Momme und Nina, habt ihr den Podcast bereits schon mal gehört?
Ja.
Genau, wir nämlich auch. Und ich war sogar letzte Woche zu Gast. Deswegen könnt ihr die Folge sowieso hören. Ich habe da ein bisschen mich um Kopf und Kragen geredet. Und das Ganze kann man jetzt hören in ARD Sounds und überall da, wo es sonst Podcasts gibt.
Nina und Mama, seid ihr viel auf ARD Sounds?
100 Pro.
Alles klar. Hört rein bei Bosettis Woche in ARD Sounds. Link wie immer in den Shownotes. Cross-Promo Ende. Okay, ja, ihr beiden, vielen, vielen Dank nochmal, dass ihr da wart.
Danke euch.
Das war sehr schön mit euch.
Ja.
Und wir hören uns alle nächste Woche wieder. Sagen jetzt Tschüss und drückt ihr noch irgendwas?
100 Pro.
Ja. Wir sagen auch Tschüss.
Wir sagen auch Tschüss. Danke euch.
Tschüss.
Too Many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Caro Worps und Miguel Robitzky.
Producerin Henny Koch.
Redaktion Der Apparat Berlin.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.